Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuesten Folge über das Matthäusevangelium. Da wir nun heute das 27. Kapitel studieren, möchte ich zuerst ein paar Worte über Judas sagen. Er ist ein Charakter, der uns herausfordert. Letzte Woche kamen wir zu dem Punkt, an dem Jesus verhaftet wurde. Ich werde nun die Verse 3, 4 und 5 lesen. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn, und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Das sieh zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Zuerst einmal scheint es einen Widerspruch zu geben, denn wir lesen in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel die Verse 17 und 18, wo Judas erwähnt wird. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten entzwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Okay, was ist nun die wahre Ursache für Judas Tod? Es gibt natürlich keinen Widerspruch im Wort Gottes. Hier ist die Erklärung, die schon fast enttäuschend einfach ist. Wir wissen, dass der Sabbat am Freitagabend beginnt, sobald die ersten Sterne am Himmel erscheinen. Das gleiche gilt für die großen Feste und damit auch für Pessach. Wenn Pessach auf einen Donnerstag fällt, bedeutet das, dass es am Mittwoch am späten Nachmittag beginnt. Wenn nun irgendwo in der Stadt ein Leichnam gefunden wurde, galt die Stadt als unrein, was jede religiöse Tätigkeit im Tempel verbot. Und deshalb musste der Leichnam so schnell wie möglich weggeschafft werden. Matthäus erzählt uns, dass Judas sich erhängte. Deshalb musste sein Leichnam über die Stadtmauern in das Tal von Hinnom südöstlich der Stadt geworfen werden, so wie es Brauch war, wenn jemand zu einer solchen Zeit starb. Der Körper von Judas zerbrach, als er über die Mauer geworfen wurde. Es gibt also keinen Widerspruch. Matthäus erzählt uns von Judas Tod und Lukas erzählt uns, was mit seinem Leichnam geschah. Ich lese nun die Verse 6 bis 10. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt bis zum heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Hier gibt es für uns ein neues Problem, wenn wir das Judentum nicht kennen. Denn die Worte, die Matthäus hier zitiert, sind nicht von Jeremia, sondern von Zacharia. Die hebräische Bibel klassifiziert die prophetischen Bücher anders, als wir es tun. Die prophetischen Bücher beginnen mit dem Buch Jeremias. Wie wir bereits an einer anderen Stelle gesehen haben, schließt ein Jude, wenn er zum Beispiel die ersten Verse eines Psalms zitiert, den ganzen Psalm mit ein, ohne ihn vollständig zitieren zu müssen. Und das Gleiche gilt auch hier. Matthäus, der zu einem jüdischen Publikum spricht, zitiert Jeremia, um von der Gesamtheit der prophetischen Bücher zu sprechen. Der Vers, den er zitiert, findet sich in Zacharia 11. Beachten Sie jedoch, dass auch Jeremia über Judas prophezeit hatte, wenn auch nicht ganz so deutlich wie Zacharias. Deshalb hat Matthäus es vorgezogen, letzteren zu zitieren. Nachdem wir diese eher technischen Fragen geklärt haben, lassen Sie uns die zentrale Frage dieses Abschnitts stellen. Judas scheint Treue gezeigt zu haben. Es reute ihn, sagt uns Matthäus im ersten Vers. Hat ihm Gott denn nicht vergeben, wie er es all denen versprochen hat, die ihre Schuld anerkennen, bekennen, Buße tun? Tatsächlich war Judas reumütig und nicht nur ein bisschen, denn er beging wegen seiner Sünde ja sogar Selbstmord. Man kann sehr zerknirscht sein, etwas zutiefst bereuen und doch nicht Buße tun. Schauen Sie, auch Petrus versagte, als er Christus verleugnete. Wir lesen, dass er darüber bitterlich weinte. Judas erhängte sich und Petrus wurde in seinem Glauben gestärkt. Es gibt eine rein egoistische Reue. Zum Beispiel, hätte ich nur mein Geld nicht für diesen Unsinn ausgegeben? Oder, wie ich es doch bereue, dieses oder jenes getan zu haben. In Interviews mit Gefangenen im Todestrakt in amerikanischen Gefängnissen kann man zuweilen hören, wie Mörder ihre Tat tief bedauern. Und man möchte ihnen zurufen, es reicht nicht, ordne dich Gott unter, wenn du nicht in deiner Schuld sterben wirst. Aber es gibt eine Reue, die Gottes Heiligkeit zum Gegenstand hat. Mein Gott, ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dich beleidigt habe, indem ich dies oder jenes getan habe. Spüren Sie den Unterschied? Jeder Heide kann reumütig sein, sogar hin bis zum Selbstmord, wie Judas. Aber nur ein Gläubiger kann wirklich fruchtbringende Buße tun. So formuliert es Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Wenn wir uns die Verleugnung des Petrus, die auch eine Form des Verrats war, genauer ansehen, kommen wir nicht umhin, uns daran zu erinnern, wie der Apostel ausrief: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Nun kam die Prüfung und Petrus fiel in allen Punkten durch. Aus purer Feigheit leugnet er dreimal, Jesus zu kennen. Über seine Gewissensbisse erfahren wir nur, dass er bitterlich geweint hat. Aber wir werden ihn nach Jesu Auferstehung finden. Und ich glaube, dass wahre Reue, die zu Gottes Vergebung führt, immer Konsequenzen im Leben des Sünders hat. Reue ist nicht nur ein Bedauern, sondern es bedeutet, diese Sünde weit hinter sich zu werfen und wenn dann Vergebung von Gott gewährt wird, die Seite umzudrehen und weiterzugehen, aber diesmal in die richtige Richtung. Ich finde es spannend, wie viele Leute Judas gerne gerettet sehen würden. Es ist wahr, dass er uns sehr leid tut. Er hatte Jesus gekannt und war ihm gefolgt. Er war einer der auserwählten Jünger. Als er Jesus verriet, sagte Jesus zu ihm: Mein Freund, was du tun willst, das tue. Er nannte ihn mein Freund. Was für ein Privileg! Scofield hat mit Recht geschrieben, dass dies eine der pathetischsten Szenen der Bibel ist. Aber all das entschuldigt Judas nicht. Im Gegenteil, er hatte Jesus gekannt, er wusste, wen er verriet und er wusste auch ganz genau, dass diese Verhaftung die Kreuzigung Christi zur Folge haben würde. Er tat es trotzdem. Die Liebe zum Geld war größer als seine Liebe zu Jesus. Das ist es, was seinen Untergang verursacht hat. Lassen Sie uns sicherstellen, dass nichts und niemand zwischen uns und Jesus kommt. In diesem 27. Kapitel treffen wir noch jemanden, der Gewissensbisse haben wird. Pontius Pilatus. Weil die Römer den jüdischen Behörden das Recht genommen hatten, die Todesstrafe zu vollstrecken, mussten sie Jesus den römischen Behörden überliefern. Pilatus war der Präfekt des Kaisers Tiberius in Judäa. Er hätte Jesus gerne freigelassen, aber auch ihm fehlte ganz einfach der Mut. Er wollte sowohl dem römischen Kaiser als auch dem jüdischen Volk gefallen. Das Volk forderte aber Christi Tod. Pilatus weigerte sich, irgendeine Verantwortung zu übernehmen und wusch seine Hände in Unschuld. Anstelle von Jesus wurde ein Mann namens Barabbas freigelassen. Aus historischen Quellen wissen wir etwas sehr Spannendes, und zwar, dass Barabbas Vorname, ziviler Vorname, Jesus war. Und Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Ist das nicht interessant? Es scheint mir, dass Barabbas viel mehr war als nur ein Verbrecher, der das Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Lassen Sie uns mal darüber nachdenken. Der Verbrecher, Jesus, Sohn des Vaters, der der Kreuzigung entkam. Ein falscher Jesus, der von der Menge bejubelt und trotz des Blutes, das an seinen Händen klebte, freigelassen wurde. Ich sehe darin eine Form des Antichristen, wie eine Vorschattung, ein Nachahmer Christi, Sohn nicht Gottes, sondern des Teufels, der das Kreuz ablehnt. Aber ich sehe darin auch die tiefe, tiefe Spur der Gnade Gottes. Jesus starb an seiner Stelle, an der Stelle von Barabbas, wie er für uns gestorben ist. Er gab ihm eine zweite Chance, so wie er es für mich und für dich getan hat. Vielleicht hat Barabbas eines Tages wirklich bereut, wir wissen es nicht. Wenn wir weiterlesen, sehen wir Christus, den König, gekrönt, aber nicht mit einer goldenen Krone, sondern mit Dornen. Und er trägt ein breites, scharlachrotes Gewand, aber kein königliches, sondern eines aus Sarkasmus. Die Soldaten schlagen ihn, spucken ihm ins Gesicht, demütigen ihn. Der König der Juden wurde zu einem jämmerlichen Objekt des Spottes. Und dann wird er ans Kreuz genagelt. Es beschimpfen ihn die Soldaten des Statthalters, Kleinkriminelle, Passanten, Gaffer und sogar die ach so religiösen Priester. Dann tauchte die Welt für 3 Stunden in Dunkelheit. Und in der Finsternis des Zorns Gottes schrie Christus an sein Kreuz genagelt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war er, der Kelch, vor dem sich Jesus so gefürchtet hatte. Der Kelch des Zorns Gottes, der sich über ihn ergoss an unserer Stelle. Der ultimative Albtraum aus Liebe zu dir und zu mir. Und dort, während im Tempel das Passahlamm geschlachtet wurde, gab das Lamm Gottes den Geist auf und starb. Ich lese hier die Verse 51 bis 54. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Der Vorhang des Tempels war von oben bis unten zerrissen. Der Vorhang war mehr als 15 Meter hoch und über 10 Zentimeter dick. Wie konnte ein Mann ihn zerreißen? Außerdem wäre der Vorhang, wenn er von Menschen zerrissen worden wäre, von unten nach oben gerissen und nicht von oben nach unten. Gott selbst hatte ihn zerrissen. Dieser Vorhang stellte nämlich die Trennung zwischen Gott und Mensch dar, die aufgrund der Sünde besteht. Indem er ihn zerriss, zeigt uns Gott, dass der Weg zu Gott von nun an geöffnet ist. Der Leib Jesu ist der entzweigerissene Vorhang, der uns in die heilige Gegenwart Gottes bringt. Und so lesen wir in Hebräer 10, die Verse 19 bis 22. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Aus der Ferne beobachteten viele Frauen das Ganze. Jesus wurde begraben, sein Grab wurde versiegelt und eine Wache wurde aufgestellt, damit niemand den Leichnam stehlen und dann behaupten konnte, Jesus sei von den Toten auferstanden. Hier halten wir inne, in diesem düstersten und zugleich strahlendsten Moment der Menschheitsgeschichte. Denn durch den Tod Christi lässt Gott uns den Weg der Erlösung entdecken. Verpassen Sie also bitte, bitte nicht die nächste und letzte Folge über das Matthäusevangelium. Christus hat den Tod nämlich besiegt, sodass jeder von uns das ewige Leben empfangen kann. Darum lasst uns an ihn glauben, ihm vertrauen und unsere Sünden bereuen. Bekennen wir ihm, was auf unserem Herzen und Gewissen lastet, und machen wir uns dann wieder auf den Weg, freudig, mutig und treu, wie Petrus. Hier verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine reich gesegnete Woche.